This is a Power Wrestling original podcast.
Freunde, heute ist Samstag, der 24. September 2022. Endlich wieder SmackDown mit WWE SmackDown vom 23.09. aus Salt Lake City in Utah. Und das mit mir, Ed Bruns, Ed Markus Holzer und auch der Tribal Chief ist ja immer eine Erwähnung wert. Der kommt nicht jede Woche zu SmackDown. Noch 3 Monate. Ich habe den Countdown bis Weihnachten. Heute ein richtiger gloomy, grauer Tag, Markus Holzer.
Ja, wunderschön.
Furchtbar ist es. Also da kriegt man direkt Depressionen hier, wenn man da sitzt aus dem Fenster schaut.
Ich finde das schön, es ist schon sehr kalt, muss man halt aufpassen, jetzt muss man irgendwann mal wieder heizen, aber das kann man sich ja nicht leisten. Also lieber mal 3 Pullover tragen, aber ansonsten so ein schöner grauer Tag, so was Feines. Und du hast es ja schon gesagt, genau heute in 3 Monaten.
Nichts Feines dran, ist furchtbar.
Ich finde das schön und heute in 3 Monaten, da werden wir dann Weihnachten feiern, Geschenke auspacken, Fisch essen mit Kartoffelsalat.
Na, sag das doch nicht jetzt, die Frage möchte den Hörer einschicken.
Ja, aber selbst wenn ich es jetzt erwähne, die Frage wird trotzdem kommen.
Natürlich. Ich trage meine kurze Hose noch, meine Damen und Herren, kann ich euch sagen. Lass ich mich nicht von abbringen. Ein paar Tage Sommer sind ja noch, auch laut des Kalenders vom Kollegen. Ich war ja damals nach Las Vegas geflogen, du erinnerst dich, im Mai, da kam der Koffer ja nicht an. Hatte ich mir extra vor der Reise noch 2 schöne kurze Hosen gekauft. Komme ich wieder nach Hause, Juni, Juli. Die ganze Zeit so warm hier und ich habe keine gescheiten kurzen Hosen mehr, weil alle in meinem Koffer waren. Dann musste ich, also habe ich den schönsten Sommerwochen hier mit meiner langen Hose verbracht. Dann habe ich aber Anfang August noch 2 Festivals besucht an Wochenenden und da habe ich mir gedacht, nee, jetzt kaufe ich mir mal wieder ein paar kurze Hosen. Das mache ich jetzt nicht mit, was auch eine gute Entscheidung war, weil es an einem Wochenende so heiß war, weiß ich nicht, wie es glaube ich in Deutschland noch nie heiß war, bei circa 35 Grad unter der Sonne. Und dann ein paar Tage später, dann kam der Koffer. Jetzt habe ich 4 bis 5 modisch wirklich einwandfreie kurze Hosen in meinem Sortiment. Und jetzt bin ich einfach in der Situation, wo ich die noch ein bisschen tragen muss, auch wenn es schon so kalt ist. Meine Blase, vielleicht habe ich bald eine Blasenentzündung, liebe Leute, dann liege ich da, dann muss der Markus Baldalani podcasten. Aber ja, ich sag's euch schon mal. Wie sieht's bei dir aus? Verhältnis von langen zu kurzen Hosen? Trägst du überhaupt noch Hosen?
Beim Podcasten manchmal.
Generell, naja, wenn du aus dem Haus gehst?
Ja, kurze Hosen jetzt natürlich nicht mehr.
Ne?
Also nur wenn es wirklich heiß ist. Zum Beispiel auch wenn es beim Plexiglasdach dann im Fußballstadion richtig runterbrennt, da braucht man natürlich eine kurze Hose. Aber die Zeiten, die sind vorbei. Jetzt hier
sind nicht vorbei.
Auch jetzt gerade sitze ich hier in einer langen Hose, die meine kompletten Beine bekleidet.
Ja, deine Beine sind ja auch nicht so schön. Da macht es ja Sinn, dass die dann auch bedeckt werden. Ich kann hier durchaus was zeigen. Bin schon oft gelobt worden, auch von Hörerinnen hier für meine schönen Waden.
Ach ja?
Oh ja. Und damit,
das ist ein Blödsinn.
Nee, das ist die Wahrheit. Damit kommen wir zu WWE SmackDown. Und der Tribal Chief mit seiner Gruppierung hat die Show eröffnet. Entrance gab es. Ist aber für den SmackDown-Zuschauer eine feine Sache, da kann man direkt mal 10 Minuten wegskippen und genau. So langsam begibt sich der Roman dann zur Ringtreppe.
Ich habe mitgestoppt, also es waren ungefähr 5,5 Minuten, bis er den Ring erreicht hatte mit seiner Entourage und dann hat er noch mal eine halbe Minute lang nur gewartet, im Ring ein bisschen geguckt und hier die Stimmung ein bisschen aufgesogen. Also es waren wirklich 6 Minuten, wo man erstmal nichts zu sehen und zu hören hatte.
Na doch, es gab zum Beispiel noch einen Rückblick auf die Pressekonferenz mit Logan Paul letzte Woche Samstag in Las Vegas. Da ist ja das Match offiziell gemacht worden und ja, die 6500 Fans hier in Salt Lake City, die waren schon ganz gespannt, was denn da dann gesagt werden sollte. Die Sache ist ja die, bis dann später noch der Sami Zayn ungeplant zum Mikro griff, ist eigentlich gar nicht so viel gesagt worden in diesem Segment.
Wie? Doch. Naja. Nee. Wir haben eine absolute Neuigkeit erfahren.
Ach ja.
Breaking News möchte ich schon fast sagen, denn wir wissen jetzt, wer den Solo Sikoa in den Hauptkader geschickt hat. Das war nicht der Sammy, der die Idee hatte, das war aber auch nicht der Roman selbst, der diesen Einfall hatte, sondern die Ältesten quasi, der Familienclan.
Afa und Sika?
Ältesten, einen Ältestenrat wahrscheinlich. Ja. Es ist zwar der Anführer, ist der Roman, aber offensichtlich gibt es da noch jemand drüber, der etwas bestimmen darf. Und die Ältesten, also der Affe nehme ich an, und die haben eben dann,
ja,
kann sein, vielleicht auch gibt es ein paar andere Älteste, die noch älter sind. Auf jeden Fall haben die bestimmt, dass es hier eine Unterstützung geben muss, weil die beiden Uso-Brüder eh schon so viel zu tun haben mit den beiden Titelgürteln jeweils. Und deswegen gibt es jetzt eben den Solo Sikoa. Aber eins ist auch klar, hat der Roman gesagt, die Ältesten haben dich zwar hergeschickt, aber jetzt, wo du hier bist, da musst du auf mich hören. Deswegen musst du hier jetzt erstmal eines tun, und zwar mich acknowledgen.
Das hat Herr Solo Sikoa gerne getan, ist er zu seinem Tribal Chief rüber und hat gesagt, ich erkenne dich an. Ja, das war einer dieser Talking Points. Paul Heyman zu Beginn erst nochmal auf Drew McIntyre eingegangen, das Heimspiel, was er hatte, aber der Wise Man hat es klargestellt, wenn der Roman Reigns antritt, ja, auf der Erde, irgendwo im Universum, der hat immer ein Heimspiel und deshalb braucht der Drew McIntyre da gar nicht so zu jammern. Und das war ja eben der Solo Sikoa, der dann entsandt wurde von der Familiendynastie Afasika. Die sitzen da schön bei einem, so ein Händel. Bucket mit Händel, ganz genau, Markus Holzer, da wird er mal schön reingebissen, da werden die Entscheidungen getroffen und das hat sich ja auch als weise Entscheidung dann durchaus erwiesen. Man weiß ja nicht, ob der Roman nicht doch den Titel verloren hätte, wäre der Solo Sikoa in Cardiff im schönen Wales dort nicht aufgetaucht. Aber ja, er ist jetzt der Enforcer. Jimmy und Jey Uso, die haben auch Großes vor noch, noch Größeres. In der Tag-Team-Szene kommen wir noch dazu. Und so hat sich die Bloodline hier ein bisschen neu formiert.
Mhm. Und ja? Wir müssen dann noch etwas erwähnen, was wir im Podcast noch nicht erwähnt haben, weil der Solo Sikoa... Ja. Der ist ohne Gürtel zum Ring gekommen. Mhm. Und wer jetzt hier nicht powerwrestling.de gelesen hat oder auch nicht NXT geschaut hat, der wird sich gewundert haben, wo ist denn hier die North American Championship? Die hat er sogar letzte Woche noch verteidigt bei SmackDown. Aber der Gürtel, der ist jetzt weg.
Ganz genau. Entscheidung vom sportlichen Leiter bei NXT, Shawn Michaels. Manche kennen ihn noch aus seinen aktiven Zeiten. Der hat gemeint, Solo Sikoa, dein Titelgewinn 7 Tage zuvor, der ist nicht legal abgelaufen. Die Geschichte war ja, dass der amtierende Champion Carmelo Hayes eigentlich gegen Wes Lee antreten sollte. Da gab es ein Fanvoting. Alles war darauf bestimmt, dass es der Main Event werden sollte. Angriff dann Backstage, Solo Sikoa war es, der den Wes Lee dort ausschaltete und das Match dann selbst bestritt und auch den Titel gewann. So. Aber Shawn Michaels meint, du warst gar nicht dafür bestimmt und die Fans haben dich auch nicht gewählt, du warst gar nicht in der Auswahl hier im Fanvoting für dieses Titelmatch. Ergo, Titelgewinn nicht legal. So, und dann sind ja Tage vergangen. Letzte Woche, du hast es erwähnt, das Match dann noch bei SmackDown gegen Madcap Moss. Und dann gab es eben jetzt am Dienstag, eine Woche nach dem Titelgewinn, diese Ansage von Shawn Michaels. Ich frage aber dich, Markus Holzer. Warum hat Shawn Michaels das Match nicht vorher schon gestoppt?
Ich habe keine Ahnung. Das kommt mir alles sehr, sehr komisch vor. So als hätte man jetzt irgendwie spontan... Also, wenn es jetzt die Vince-Ära gewesen wäre, ja, dann hätte ich mir das wunderbar im Kopf ausmalen können, dass der Vince so quasi nach SmackDown draufkommt, na, eigentlich gefällt mir das nicht mit dem Solo Sikoa und diesem Titel. Müssen wir einfach wieder abnehmen. Weil so wirkt das für mich. Weil wir haben ja die Entscheidung auch gelobt. Ich fand das ja auch gut, dass der Solo eben jetzt auch einen Gürtel hat, der auch bei SmackDown eben präsentiert wird. Das wird auch bei diesem Zusammenspiel mit NXT hätte das Vorteile gebracht. Und überhaupt einfach für das Optische in der Bloodline fand ich das sehr zuträglich. Und dass man das hier quasi bei SmackDown präsentiert und dann wieder rückgängig macht ein paar Tage später, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das wirkt für mich wirklich sehr konfus tatsächlich.
Was wäre denn gewesen, hätte der Madcap Moss den Solo Sikoa letzte Woche bei SmackDown besiegt? Wie hätte Shawn Michaels denn dann reagiert?
Also hätte er wahrscheinlich eine Interimsmeisterschaft ausgekämpft bei NXT.
Ja? Mhm. Gut, der Gürtel wird jetzt neu vergeben in einem, wie es sich für NXT gehört, Leitermatch. Das ist ja immer die Go-To-Variante, wenn alle 2-3 Monate so eine Entscheidung hier ansteht. Halloween Havoc im Oktober wird eine Sonderübertragung sein an einem Samstag, also eine Zusatzveranstaltung für alle Freunde, die genug Catchen gucken können. Und da wird der Carmelo Hayes, der hat also den Gürtel nicht zurückbekommen, der muss jetzt auch nochmal neu beweisen hier. Da war der Shawn Michaels auch mit anderen Dingen um Carmelo Hayes nicht zufrieden. Und ein paar weitere Herren, die sich da qualifizieren können. Unter anderem übrigens auch Oro Mensah ist der erste von, also neben Carmelo Hayes, den Teilnehmer dieses Leitermatches. Das ist der bisher als Oliver Carter bekannte Mann, aus der Schweiz gebürtig, war bei NXT UK und ist jetzt in die USA gegangen. Also, weiterer deutschsprachiger Ringer bei NXT.
Aber ist schon ganz komisch, oder, warum er das gemacht hat und jetzt wieder diesen Rückzieher bringt, weil es hat, ich weiß nicht, da schon alle blöd aus, alle Beteiligten, außer der Solo Sikoa, weil der kann nichts dafür. Der hat ja seine beiden Matches gewonnen, sag ich mal, aber das wirkt doch irgendwie schon sehr merkwürdig.
Ja, ich weiß auch nicht, was es soll, weil wenn sie irgendwie eine Woche vorher gewesen wäre oder zwei und man noch nicht den Plan hatte, von mir aus auch im August Solo Sikoa zu SmackDown zu bringen, aber man hat ihn ja bei SmackDown eingeführt und ihm dann den Titel gewinnen lassen und dann zu sagen, nee, kriegst den Titel jetzt doch nicht mit dieser hanebüchene Begründung von Shawn Michaels. Bei allen Kontroversen in der Geschichte des Wrestlings, also da kann man sicherlich Fälle finden, wo sowas schon mal in der Art und Weise passiert ist hier und jemand da einen Titel gewonnen hat, der eigentlich gar kein Titelmatch bekommen sollte. Oder?
Ja, bestimmt.
Ist das jetzt zum ersten Mal passiert?
Es gab auch schon die Geschichte, dass jemand gar nicht in einem Rumble-Match hätte teilnehmen dürfen und jemand niedergeschlagen hat und dann einfach die Nummer zum Beispiel geklaut hat und solche Dinge.
Eben. Shawn Michaels kommt doch aus dieser Ära. Ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Naja.
Und was war damals aus der Brock Lesnar? Hat er nicht irgendwann mal auch irgendwie einen Koffer oder sowas gewonnen? Und war da spontan drin? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall.
Money in the Bank Match, also am Ende da rausgekommen.
Aber der hat auch nicht normal teilgenommen.
Ja, wäre Shawn Michaels da der sportliche Leiter gewesen, hätte er auch hier so eine Konferenz einberufen und hätte es ein Leitermatch gegeben. Aber gut, das ist das merkwürdige Schicksal des Solo Sikoa, dem wird es egal sein, weil er jetzt bei SmackDown eingesetzt wird. Und deshalb auch einen besseren Paycheck erhält. Bloodline also gut aufgestellt hier. Man wollte bereits wieder gehen, als dann der Sami Zayn doch nochmal zum Mikrofon griff und hier einfach mal sagte, hey, Roman Reigns, ich möchte dich auch mal hier öffentlich anerkennen. Sami Zayn, ja großer Fan von Roman Reigns, bloß die Bloodline schien in dem Moment verständlicherweise überrascht und auch nicht so begeistert davon, dass der Sami Zayn einfach jetzt, das Wort ergriffen hat. Das kann man so nicht machen, ne, in der Anwesenheit des Tribal Chief.
Ja, wirkt ja sehr überrascht und hat dann den Sami angeschaut und hat dann eine grundlegende Frage eigentlich gestellt. Also er hat gesagt, Sami, ich mag dich eigentlich, aber was machst du eigentlich hier? Und warum trägst du da unser Bloodline-T-Shirt überhaupt?
Was ist deine Agenda, hat er gefragt. Und auch noch böse geguckt dabei.
Ja, total. Und Sami war ganz geschockt. Er hat das übrigens sehr, sehr gut auch gemacht. Und hat der Roman Reigns auch gesagt, Junge, also zieh dieses T-Shirt aus. Und dann ging das nicht schnell genug. Und da hat der Jey Uso einfach mal zugegriffen und dem Sami das T-Shirt vom Leib gerissen. Man muss ja sagen, die anderen, die Usos und überhaupt die Familie Ai, die haben ja neue Leibern getragen. Der Sami hatte noch dieses alte Bloodline-Shirt mit dem Bildchen drauf. Auf jeden Fall hat der Jimmy ihm das runtergerissen. Und der Roman Reigns hat dann gesagt, Junge, ich will nie wieder sehen, dass du dieses T-Shirt trägst. Und natürlich alle völlig geschockt, der Sami den Tränen nahe. Aber der Roman, der hat
das. Das war natürlich das Signal, man dachte, jetzt ist er hier aus der Gruppierung, wo er eigentlich immer nur mit einem Fuß drin war, dass er jetzt hier rausgeworfen wird. Das war natürlich mehr in der Symbolik als nur das T-Shirt.
Ja, aber der Roman hat, wie gesagt, ich will nie wieder sehen, dass du dieses T-Shirt trägst. Und dann hat er so ein bisschen gelächelt und etwas in der Hand entfaltet mit den Worten, weil ich habe ein neues T-Shirt für dich machen lassen. Und dann hat er das T-Shirt quasi hergezeigt und da stand drauf, SZ für Sami Zayn, Ehren-Uso. Und das durfte sich dann der Sami anziehen, dieses neue T-Shirt, und hat sich gefreut wie ich vielleicht am Heiligen Abend in 3 Monaten.
Sami mit also S und Zayn mit Z, korrekt?
Genau, ja, richtig, SZ.
Honorary Us ist er, jetzt auch mit der Beschriftung des Leibals hier.
Ja.
Ja, hast du schon mal so einen glücklichen Menschen gesehen in einer Geschichte der WWE-TV-Übertragung, den Sami Zayn, ja?
Nein, es gab sogar eine Umarmung. Der Sami hat dann den Roman umarmt und alle haben sich gefreut, außer der Jay. Der hat wohl wirklich geglaubt, dass die Leute den Sami rausschmeißen. Ja. Weil der hat richtig angepisst reingeblickt.
Jay ist ja der bekannte Sami Zayn-Hasser hier. Ja. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen Grenzüberschreitung hier, ne? Wenn man dann auch noch Sami Zayn, wenn er einfach den Tribal Chief umarmt, das traut sich ja keiner. Aber der hat es einfach hier gemacht.
Das war super. Also, ich muss sagen, dieses Segment war ganz hervorragend. Das hat mich wirklich begeistert. wenn ich das so sagen darf, für so ein Wochenshow-Segment, weil alle Beteiligten haben das so hervorragend auch umgesetzt. Der Sammy mit der Mimik, auch der Roman, und das war wirklich also ein toller Beginn. Ich war auch ganz angetan, als dann der Sammy doch dieses schöne T-Shirt bekam. Weil ich auch eben für den Moment dachte, jetzt schmeißen die den raus, aber das wäre mir dann fast schon zu früh gewesen, einfach so. Vor allem macht es ja auch gar keinen Sinn inhaltlich, dachte ich mir, weil Roman hat ja eigentlich noch ein bisschen profitiert auch vom Sammy, und der gute Solo mag den Sammy ja auch vor allem sehr gerne, aber da haben sie...
Ja, Sammy hat dem Solo ja letzte Woche noch geholfen, muss man mal sagen.
Ja, ja.
Madcap Match.
Also ja. Da hat mich der Roman und seine Bande, die haben mich auch dran gekriegt. Ich habe auch fast dran geglaubt, dass der Sammy hier rausgeworfen wird. Man muss ja sagen, die Zuschauer, die haben ja auch den Sammy dazwischen immer wieder gefeiert mit Sammy-Sprechchören.
Das einzig Krumme war halt, man wusste auch nicht so genau, warum jetzt gerade in diesem Moment der Roman Reigns dann doch den Sami Zayn nicht mehr wollte. Aber gut, da sind wir ihm dann alle auf dem Leim gegangen.
Ja.
Hm. Es gab zu Beginn der Reihe an Matches zwei Damen, Liv Morgan und Lacey Evans. Und hier gab es auch eine durchaus interessante Geschichte. Lacey Evans, aggressiv unterwegs mit einer Gesichtsbemalung. Hab's gar nicht erkannt hier in meinem etwas grisseligen The Zone-Stream. Da könnten die auch mal ein bisschen von der Qualität nachlegen, ob die da irgendwie jetzt ein Geschwülz an der Stirn hat oder was. Aber in der Großaufnahme war da so eine Kriegsbemalung hier. Und die hat halt gezeigt, Lacey Evans bin ich und ich komme aus dem Militär und ich bin schon ein rabiates Mädel hier. Ich lang mal zu, und dann hat die Lacey Evans die Liv Morgan auch deutlich dominiert, und die Kommentatoren haben darauf hingewiesen, haben gesagt, also die Ronda Rousey, die sitzt zu Hause mit ihrem Kind auf dem Arm. Das haben die nicht gesagt, aber das vermute ich jetzt einmal, und die wird das natürlich hier mögen, was da gerade passiert, weil, naja, wenn die Lacey Evans hier schon mit Leichtigkeit die Liv Morgan auf die extreme Art dominiert und bei Extreme Rules gibt es ihr das auch gleichnamige Match, dann sollte es ja ein leichtes sein für die Ronda.
Auch
Sorgen also gemacht um Liv.
Diese Kriegsbemalung, die war ein bisschen komisch, weil die sind so schräg über die Stirn. Es ist wirklich Camouflage, sieht ein bisschen aus wie Swamp Thing vielleicht, das Ding aus dem Sumpf, ich weiß es nicht. Aber das war tatsächlich auch kein gutes Match, weil die Liv, die hat sie wieder ordentlich abbekommen und hat eigentlich nicht sehr gut ausgeschaut. Und wenn sie mal offensiver gezeigt hat, hat das auch nicht sehr gut ausgeschaut. Und ich finde, es gab hier auch ein Ende, das keinen Sinn gemacht hat. Ergeben hat, besser gesagt, und zum anderen auch ziemlich dämlich umgesetzt wurde. Das war ja so, dass die Lacey Evans dann irgendwann mal keinen Bock mehr hatte, dann unter den Ring gegriffen hat und erstmal einen Besen rauszog, der gefiel ihr aber nicht, das war so ein Hexenbesen, und dann dahinter hat sie dann einen Kendo-Stock gefunden und den wollte sie gegen die Liv einsetzen, aber die Lacey hätte ja das Match da einfach verschenkt, dass sie eigentlich zu großen Teilen bis dahin dominiert hat, weil es war ja kein No-DQ-Match. Also warum hat sie das gemacht? Oder wollte sie es machen?
So, genau, der Kendo-Stock kommt in den Ring und der Ringrichter guckt dann auch ein bisschen deppert dort rein. Will zu lang, Liv Morgan weicht aus, Liv Morgan bringt direkt einen Codebreaker. Lacey Evans stolpert in die Seile, kriegt das Oblivion mit auf den Weg und wird auch direkt gepinnt. Auch das ist ja irgendwie dann doch recht rasch über die Bühne gegangen, wo eben zuvor 90% dieses 10 Matches von Lacey Evans dominiert wurden. Aber wie dem auch sei, Liv Morgan hat dann auch zum Kendo-Stock dann nochmal gegriffen, der da lag. Ne? Hat überlegt, soll ich den jetzt auch mal einsetzen? Hat er das Match schon gewonnen? Zögerte kurz, hat dann aber zugelangt. Dann ist es ja in ihr rausgebrochen. Brawl geht weiter, Lacey Evans wird auch außerhalb des Rings zugerichtet. Es ist ein Tisch da, die große Freude des WWE-Universums. Lacey Evans auf dem Tisch abgelegt, Liv Morgan klettert auf den... Aber
vorher gab es schon das Ende. Hm? Du hast das Ende vergessen vom Match. Es gab einen Codebreaker.
Habe ich beide gerade gesagt. Es gab einen Codebreaker und also Oblivion, und das ging dann noch recht rasch über die Bühne.
Aber Markus, das war... Ich wollte noch was erwähnen, weil das war ja schon wieder so ein oder zwei Move-Finish von der Liv Morgan, wie man es immer bringt. Was bringt denn das?
Das zeigt also auf jeden Fall, dass ihre beiden Moves ganz schön gefährlich sind.
Ja, und dass sie sonst nicht... Also das wirkt doch nicht bedrohend. Auch nicht, was das nachher kommt, kannst du gleich wunderbar beschreiben, aber die wirkt doch jetzt nicht wie eine Bedrohung für Ronda Rousey, wenn sie dann nur kassiert.
Naja, Kendo-Stock wird ausgepackt, draußen wird weiter geprügelt, der Tisch, Lacey Evans liegt drauf, Liv klettert auf einen der Turnbuckle und springt dann mit der Sandenbomb von diesem Turnbuckle oben. Also diese schöne Säule, die so wunderbar blinkt, die Markus Holzer so liebt, eben mit der Sandenbomb hinab auf Lacey Evans, und dann hat's ordentlich da gescheppert. WWE-Universum liebt es. Kaputter Tisch, kaputte Lacey. Und Liv Morgan zeigt eben doch, dass sie eine extreme Seite hat. Das war die Geschichte in dem Match. Sie steckt ein, kriegt's nicht hin und dann wird irgendwas in ihr erwacht. Und Liv Morgan wird zur extremen Catcherin und ist damit bereit, gegen Ronda Rousey im Extreme Rules Match anzutreten.
Ja, komm, die Sandtown hat aber sehr schmerzhaft ausgeschaut für die gute Lacey, aber ist auch in der Sache natürlich im Kampfsport. Aber ja, mir hat dieses Ganze von Anfang bis Ende dieses Matchup mir nicht gefallen. Und das, ich finde das mir nicht richtig dämlich. Aber ja, was soll's.
Sami Zayn trifft Backstage auf Madcap Moss und Ricochet. Und da war der Sammy gerade noch damit zugange, so einen Catering-Mitarbeiter hier klein zu machen, weil das vegane Menü hat ihm nicht so gut gefallen. Das hat mich auch direkt an jemanden erinnert hier. Und dann muss man sagen, Ricochet, Madcap machen sich über Sammy lustig. Sagen, also du warst ja immer schon unausstehlich, einfach ein wenig erträglicher Typ. Aber mittlerweile steckt dein Kopf dann auch noch so tief im Arsch von Roman Reigns. Und der Sammy steht dann dort, guckt die an. Und plötzlich kommt auch der Solo Sikoa, der Enforcer der Bloodline, der Mann, der den Sami Zayn auch so mag und hat kurzen Prozess gemacht. Gegens Rolltor gedonnert sind dort Ricochet und Madcap Moss. Rolltore setzt man ja gerne ein in Backstage-Szenen, weil die so wunderbar laut klappern. Und bei Ricochet und Madcap hat da nicht mehr viel geklappert. Der Enforcer, gefährlicher Mann. Und Sami Zayn stand dann natürlich mit breiter Brust neben seinem samoanischen Freund, hat gemeint, ja, das hätte ich auch jetzt fast mit euch gemacht hier. Und ja, die beiden werden sich nächste Woche dann zusammentun gegen Ricochet und Madcap.
Ja, es war ja tatsächlich so, dass der gute Sammy seinen Kumpel sogar aufhalten musste. Der ist fast zu hart zu Rande gegangen. Er hat dann quasi gesagt, okay, stopp, reicht schon. Und dieses Zusammenspiel zwischen den beiden ist einfach ganz super. Mit dem Solo, der beim Sammy einen neuen Freund gefunden hat und der Sammy mit seinem neuen T-Shirt, natürlich doppelt motiviert. Also einfach, ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt, eine ganz, ganz unterhaltsame Geschichte, die uns da hier präsentiert wird. Und finde ich auch gut, dass der Solo hier quasi auf seinen Kumpel richtig aufpasst.
The New Day sind angetreten gegen Maximum Male Models, Mace und Mansoor, gemeinsam mit Maxine und Max hier am Ring. Das war ein kurzes Match, dominiert von den Maximum Male Models die meiste Zeit. Maxine hatte sich eine Fotokamera geschnappt und ihre Jungs mal ordentlich in Szene gesetzt. Die waren dann aber zu überheblich, dominierten den Xavier Woods in diesem Falle. Und dann kam der Kofi zurück, kam in den Ring. Es gab ein Ablenkungsmanöver, ein bisschen Konfusion und dann rasch den Einroller von Woods gegen Mansoor. Ja, und da hat der Max Dupri, der schon dachte, wir haben dieses Match eigentlich hier schon in der Tasche und so gut wie gewonnen. Wir haben den Sieg verschenkt. Er hat sich furchtbar aufgeregt. In bester Nature Boy-Manier hat er seine Anzugjacke ausgezogen und damit auf die Ringkante geschlagen. Hier ist abgegangen wie sonst noch was. Und ist dann auch allein davongelaufen. Also, da gibt's Ärger bei den Dupreez und bei Maximum Male Models läuft auch nicht wie gedacht.
Ja, war mir klar, dass du es nicht erwähnst. Der New Day Entrance Gear, der Kofi Kingston war Thor und sein Partner, das war der Loki.
Wie soll ich das erwähnen? Das kenne ich ja nicht.
Ich weiß, Marvel Cosplay. Nein, ansonsten wunderbar beschrieben. Und ja, es läuft halt natürlich darauf hinaus, dass die beiden Geschwister nicht mehr zusammenarbeiten können. Und da hat sich die Maxine halt wirklich hier zu sehr reingesteigert. Das war eine ganz lustige Szene. Ich meine, ich mag ja nicht sonderlich diesen kleinen Stable, aber war ganz nett gemacht, wie hier die Maxine sich da quasi treiben ließ von den Szenen und gesagt hat, posiert doch mal hier und ich mache ein schönes Foto von euch und dass das da nicht funktioniert hat. Ja, was soll's. Also ich hoffe nach wie vor, dass dieser Stable uns nicht allzu lange erhalten bleibt. Ich bin aber tatsächlich gespannt, ob der Max jetzt irgendwann dann, wenn er so weitergeht, ob das der Grund sein wird, warum er zum LA Knight vielleicht wieder wird.
Kann natürlich auch seinen Namen behalten, aber ja, ob er dann wieder als Catcher eingesetzt werden soll in einer anderen Rolle, das riecht ja so ein bisschen hier danach, dass man die Richtung einschlägt. Schauen wir mal. Hat sicherlich noch mehr zu bieten als die Rolle, die er da bisher verkörpert hat bei SmackDown. Zwei der gewaltigsten WWE-Stars ever, Braun Strowman und der Baumstamm, Otis, sind aufeinander geprallt. Markus Holzer, da wurde sogar der Ring nochmal verstärkt, wie sich das gehört. Da wurde nochmal jede Schraube nochmal nachgezogen hier. Jede Mutter.
Ja, zu Recht. Ich meine, wir haben ja schon erlebt, dass der Ring bei einigen von diesen Schwergewichten auch schon zusammengebrochen ist. Brock Lesnar, Big Show und so weiter. Und ich glaube, beim Braun ist er auch einmal zusammengebrochen. Und deswegen macht das schon Sinn, den hier zu verstärken, wenn diese beiden Super Heavyweights aufeinandertreffen. Und das war ja wahrlich ein der Jim Ross hätte gesagt Slobberknocker. Das war so ein richtiger Schwergewichtskampf, den sich die beiden da geliefert haben.
Super Schwergewicht, könnte man fast schon meinen, ja. Aber wie das Match inszeniert war, eine unterhaltsame Sache. Die Leute sind auch drauf abgegangen hier. Braun Strowman mit viel Eleganz direkt mal einen Dropkick gezeigt. Der Strowman Express, der erste Versuch, dass er da um den Ring walzt, ist da noch nicht gelungen. Da haben die Alpha Academy so ein bisschen ihn ausgetrickst. Braun kam dann nochmal mit einem Spinebuster zurück. Dann hat der Strowman Express dort funktioniert. Otis fliegt übers Kommentatorenpult. Chad Gable wird beim Zeitnehmer hinter die Absperrung entsorgt. Und im Ring dann hat es der Strowman nicht geschafft, einen Ausheber zu bringen. War ein bisschen wie Hogan gegen Andre damals. Da war der Otis, der Baumstamm, dann doch zu schwer. Otis kommt nochmal zurück, schafft seinen World Strongest Slam, den er seit einiger Zeit uns gerne zeigt. Klettert auf die Seile, bringt die Vader Bomb, die er auch immer gerne zeigt, zum Nearfall. Und dann wollte er nochmal auf die Seile klettern. Er wollte jetzt mal einen richtig schönen Splash bringen, aber Braun hat sich im rechten Moment dort aus der Schusslinie gezogen und kam auf die Beine, brachte dann eine große Powerbomb, eine monströse Powerbomb quasi, und hat den Baumstamm hier besiegt. Braun Strowman, toller Typ.
Es war auf jeden Fall deutlich ausgeglichener, als ich erwartet hätte. Ich dachte tatsächlich, hier macht man kurz einen Prozess mit Otis. Aber das war...
Das ist Otis, dann so, wie ein Baumstamm.
War besser als das, was ich erwartet hätte. Ach. Natürlich, das war jetzt kein technisches Meisterwerk. Das war jetzt nicht Wrestling für Feingeister, aber mir gefällt das. Mir gefällt auch, wenn man so zwei Super Heavyweights mal gegeneinander stellt und das eben dann so ein... soll ich es umschreiben, so ein Kampf halt einfach ist, wo halt nicht alles rund läuft, aber wo es halt auch dann diese Momente gibt, die halt auch glaubhaft sind und auch von Emotionen getragen werden, möchte ich fast sagen. Also mir hat das gefallen. Ich fand
also das, was man sich für das Match ja ausgedacht hat, das wurde alles gut umgesetzt und das hat auch so gepasst. Das war schon ein gutes Big-Man-Match.
Ja, sowas muss es auch einmal geben. Das gehört für mich im Wrestling einfach dazu.
Viel besser als über die Springking Karl Markus Holzer.
Ja, die haben auch ihren Platz im Wrestling, aber keine Frage, aber die Springinkel werden immer gefeiert und dann die schweren Jungs, die werden auch gerne mal kritisiert. Bei uns aber nicht, das kann ich dir sagen.
5 Sterne hier für Braun und Otis, mal ganz klar. Es gab ja Backstage, mehrmals im Bild gesehen, eine Feierlichkeit mit diversen Teams und so weiter.
Es ging ja inszeniert von Hit Row, die haben das, glaube ich, gestartet, so die Party.
Ja, da war also richtig Partystimmung. Und bei dieser Party, da waren wieder QR-Codes versteckt. Der nächste Hinweis auf White Rabbit. Es gab ja in dieser Show kein Comeback von Bray Wyatt. Da war ja am Montag, der 23.09., angepriesen worden. Aber das war wohl nur eine Anpreisung für die nächsten Hinweise. Dieses Mal, hinter dem QR-Code, hat sich ein kleines Spiel versteckt, wo man ein Häschen durch ein Labyrinth schicken musste. Und da drohte das Häschen dann mehrmals zu verbrennen. Wenn man das geschafft hat, dann gab es hier unter anderem Koordinaten für die Location der nächsten Raw-Ausgabe.
Ja, ich war schon sehr enttäuscht. Jetzt bringt mir einfach bei jedem Raw einen Hinweis auf SmackDown und bei SmackDown einen Hinweis auf Raw, dass die Leute einfach einschalten. Also irgendwas, also ein bisschen was hätte ich mir tatsächlich schon erwartet bei dieser SmackDown-Ausgabe nach dem letzten QR-Code. Und nicht nur, dass ich quasi bei Raw einen Hinweis kriege, dass ich bei SmackDown einschalten soll, dass ich bei SmackDown dann jetzt wieder den Hinweis kriege, dass ich bei Raw einschalten soll.
Ja, wo will man es dann auflösen? Beim Pay-Per-View vielleicht? Bei der Premium-Live-Event-Übertragung Extreme Rules? Da haben ja auch schon Leute irgendwie in der Grafik im Hintergrund auch Fireflies erkannt oder was auch immer. Die Leute sind ja auf Spurensuche, Markus Holzer. Das ist eine digitale Schnitzeljagd, die sie noch nie gegeben hat in der Form.
Ja, ich weiß es nicht, wann man das macht. Extreme Rules, ja, wäre eine Möglichkeit. Vielleicht sieht man es auch noch bis, weiß ich nicht, Halloween. Tatsächlich, würde ja auch irgendwie passen. Aber ja, wie gesagt, ich hätte, also ein bisschen was, also ich weiß nicht, also das hat mich dann nicht so mitgenommen, positiv meine ich in dem Fall jetzt, also erwischt, sage ich lieber, wie jetzt am Montag, weil da hat mich gefreut, dachte ich, ja super, bei SmackDown, da gibt's jetzt was, gab aber nichts.
Naja, gab auf jeden Fall dieses kleine Häschenspiel dort. Der Song White Rabbit lief auch in der Werbepause und diese Backstage-Szenen, diese Party, die endete und mündete ja in einem großen Chaos, wurde auch dazu genutzt, um Los Lotharios gegen Hitro für die kommende Woche aufzubauen. Das ist die zweite Ebene der Tag-Team-Division.
Da wurde,
immerhin gibt, also macht man was, aber so richtig prickeln tut das nicht. Da prickelt der Champagner, den Hitro ausgeschenkt haben, hier schon mehr.
Ja, gab da einen wilden Brawl, wo es dann nochmal zur Sache ging. Ich fand auch diese Party irgendwie, vielleicht bin ich einfach zu alt für sowas, aber das war total lahm irgendwie mit diesem blauen Licht und so, ich weiß nicht. Ich weiß, letzte Mal bei Robin und blaues Licht gelobt, das Schwarzlicht, das ja blau scheint, mit den Nichtschatten, aber diese Party, da ich wäre da früh gegangen, glaube ich. Mich hätte das nicht begeistert.
Kraftklub haben auch einen neuen Song gemacht, der blaues Licht heißt. Willst du den da vielleicht mal dir gönnen?
Nein.
Schöne deutsche Band?
Nein.
Schade. So. Ah. Es gab Drew McIntyre. Und Drew McIntyre, muss man ja sagen, das ist einfach ein geradliniger Typ. Der redet nicht lange um den heißen Brei. Der sagt, was Sache ist. Der Karrion Kross, der mehrfach entweder aus dem Hinterhalt ihm auflauerte oder dann natürlich auch einfach sich nicht dem Drew McIntyre direkt gestellt hat. Der ist ja nur zum Management gegangen, zu wem auch immer. Adam Pearce scheint ja derzeit immer noch, weiß ich nicht, die Wunden zu lecken, die Ronda Rousey bei ihm hinterlassen hat.
Zum Shawn!
Zum Shawn Michaels, zu NXT, nee, der kann keine Matches für SmackDown machen. Der ist nur sportlicher Leiter bei NXT.
Ja, der liebt doch Sonderregeln.
Ja, der liebt Sonderregeln und der Drew McIntyre kriegt eine Sonderregel. Er kriegt ein Match gegen Karrion Kross bei Extreme Rules. Und damit der Karrion Kross da nicht vor dem Drew McIntyre davonlaufen kann, gibt's ein Yappapai-Strap-Match. Da muss ich sagen, es gibt nur ein Strap-Match, ein schöner Ledergürtel, der Gurt, der Riemen. Den hat der Drew McIntyre hier auch schon mal mitgebracht. So, und dann gab es einen Auftritt von Scarlett. Die kam den Entrance-Gang hinaufgelaufen und der Karrion Kross, wie man ihn kennt, hat sich derweil hinterrücks angeschlichen und wollten Drew McIntyre jetzt mal wieder kalt stellen.
Ja, positiv möchte ich mal sagen, also der Entrance von Scarlett war in Schwarz und Weiß, aber als es dann im Ring zur Sache ging und hinterrücks der Karrion eben attackiert hatte, da wurde es dann wieder farblich. Das fand ich schon mal ganz angenehm. Aber ja, der Drew, der hat es dann ordentlich abbekommen.
Ja, aber noch nicht so ganz. Er hat sich erst gegen den Karrion Kross da durchaus dort bewiesen. Und dann musste man hier noch zu unlauteren Mitteln greifen. Scarlett wirft sich da in den Weg, will den Drew davon abbringen, weiter Karrion Kross hier zu attackieren. Und plötzlich wirft sie ins Gesicht von Drew oder in die Richtung einen Feuerball. Ja, hören Sie mal.
Wizard.
Ja.
Scarlett ist ein Wizard, haben wir gelernt.
Wie der Jericho oder der Sheik damals. Nicht der Iron Sheik, der andere Sheik. Nee, Abdullah. Abdullah hat auch viele Feuerbälle geworfen.
Nein, das war der Onkel von Sabu, der Original Sheik quasi.
Nicht der Iron, der andere Sheik. Mhm. Naja, gut. Auf jeden Fall ein Feuerball-Einsatz hier bei SmackDown. Ja, gucken Sie mal, meine Damen und Herren. Hat nicht so richtig getroffen. Hat der Drew McIntyre dann aber auch zum Glück nicht so verkauft, als wäre er hier für alle Zeiten ja blindet. Und das Ende vom Lied war, wenn der Drew schon diesen einen Ball, ja, wenn der eine Ball ihn nicht stoppen kann, dann aber seine eigenen Bälle, weil Scarlett hat dem Drew zwischen die Beine geschlagen.
Great Balls of Fire, in mehrerer Hinsicht, also diese Woche quasi. Ne?
Toller Pay-Per-View damals.
Ja, Brock Lesnar gegen Braun Strowman. Einer von den wenigen Main Events, an die ich mich erinnere, von diesen Pay-Per-Views.
Wobei,
da hat man schon was richtig gemacht, oder?
Müsste eigentlich dann heißen Great Balls and Fire hier, ne?
Nicht? Ja, aber die Balls von Brew haben sich nachher auch wie Feuer angefühlt. Dann passt das schon.
Ja. Würdest du dich mal von Scarlett zwischen die Beine schlagen lassen wollen, Markus Holzer?
Nein.
Okay.
Natürlich nicht.
Jedenfalls.
Das ist eine blöde Frage. Aber ja, Cross-Jacket-Gang gab es dann noch.
Ja, also Drew geht zu Boden nach dem Eierschlag, Cross-Jacket angesetzt und während Drew die Kräfte schwinden dort in der Cross-Jacket, hat der Karrion Kross in die Kamera gesprochen, hat das Match angenommen für Extreme Rules. Genau das wollten wir und du bist darauf reingefallen. Es gibt übrigens auch Leute, die fantasieren schon Stable herbei mit Karrion Kross und Bray Wyatt.
Nein!
Okay, Markus Holzer ist gegen diesen Einfall.
Mehr habe ich da gar nicht dazu zu sagen, aber...
Reicht doch.
Ja, Karrion Kross... Trotzdem, also das Strap-Match hat man jetzt dann doch gut aufgebaut mit diesem Segment, finde ich. Also aufgebaut, es gibt natürlich noch Smackdowns, keine Sorge, vor dem Pay-Per-View, aber ich finde, das war eigentlich in Anbetracht dessen, was wir bisher so gesehen haben, auch von diesem Karrion Kross-Gimmick, das uns ja beide noch nicht so überzeugt hat, aber ich finde, das war ganz clever gemacht in dieser Woche.
Raquel Rodriguez und Dakota Kai sind gegeneinander angetreten. Dakota natürlich die eine Hälfte der WWE Women Tag Team Champions. Raquel Rodriguez, die Vorgängerin hier. Singles Action, wobei Bailey und Io natürlich am Ring Damage Control und die versuchen ja jedes Hintertürchen, was sich ergibt, wenn der Ringrichter oder die Ringrichterin gerade mal nicht so ganz bei Sinnen ist, ein Match zu beeinflussen und so auch hier. Allerdings, das haben wir letzte Woche schon gelernt, Markus Holzer, die Raquel Rodriguez, die hat ja neben der Aliyah, die nach dem Titelverlust verschwunden ist, noch andere FreundInnen hier bei SmackDown und bei der WWE. Entschuldigung, und bei WWE, nicht bei der WWE. Hm?
Du hast FreundInnen gesagt, aber es ist ja nur eine Freundin.
Ich vermute, nee, also wir wissen das von Raquel Rodriguez, dass sie Aliyah als Freundin hat. Und jetzt auch die Dame, auf die wir gerade hinleiteten. Doch, doch, warum sollen die keine Freundinnen mehr sein? Und es kann auch gut sein, dass Raquel Rodriguez auch Freunde hat. Und da war das Gendern an dieser Stelle völlig korrekt von mir. Zum Beispiel Braun Strowman ist ihr Freund. Und Verlobter.
Nein, ja gut, aber nicht in der TV-Sendung. Ja, nach dem Titelverlust könnte es schon sein, dass Aliyah nicht mehr mit ihr befreundet sein möchte. Das haben wir auch schon oft gesehen. Aber gut, spielt diese Woche keine Rolle, weil es kam dann die neue Freundin, die jetzt auch wieder eine gute ist, und zwar ist es die Shotzi. Die hat hier rettend eingegriffen, ist in die Halle gelaufen und gleich mal auf Bailey und auch auf Io losgegangen, wie eine, darf man sagen, wie eine Furie? Oder ist das schon despektierlich?
Markus, du hast die Shotzi schon unterstützt, da kannte sie noch niemand, dann kannst du sie auch mal eine Furie nennen.
Na gut, aber das war dann...
Weiß ich, ob man das sagen darf, Furie.
Ja. Kurzfristig war es ein Erfolg, sie hat aber dann auch ordentlich noch was abbekommen. Gleichzeitig im Ring, das Match ging weiter, und zwar die Raquel, die eine Ablenkung, oder diese Ablenkung jetzt genutzt hat, hat die Dakota eingerollt, 1, 2, 3, also Sieg von Raquel Rodriguez gegen Dakota, aber draußen ging es noch ordentlich zur Sache, also zuerst hat die Shotzi kassiert, aber dann haben irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, dass sich die Raquel und die Shotzi zu zweit am Ende gegen Damage Control dominiert, sodass Damage Control freiwillig aus dem Ring geflüchtet sind. Und die Shotzi und die Raquel gemeinsam gefeiert haben. Und das, obwohl sie in der Unterzahl waren.
Beeindruckend, in der Tat. Denkst du, dass sich jetzt nochmal Rodriguez und Shotzi zusammentun auf einen Tag-Team-Title-Shot?
Ja, und das ist eben eine Möglichkeit, aber da wird doch dann die Aliyah nicht zufrieden sein. Und dann wird sie auch der Raquel sagen, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein.
Ach ja? Warten wir mal ab. Stand heute sind das beides Freundinnen von Raquel Rodriguez. Eine Furie ist ja die... Rachegöttin aus der römischen Mythologie, ne? Kann man sie ja so nennen.
Ja.
Eine rasende,
ist ja Rache genommen, ja.
Rasende, wütende, Furcht und Schrecken verbreitete Rachegöttin. Naja, hat Shotzi ihr Schrecken verbreitet bei dem Auftritt? Bei Damage Control, ne?
Schon. Naja. Im ersten Moment. Weil die haben sich auch erschreckt quasi, weil sie damit nicht gerechnet haben, dass hier plötzlich die Shotzi kommt.
Grundsätzlich hast du wohl nichts Falsches gesagt. Man hat den Main Event mal wieder groß aufgezogen, macht man ja gerne mittlerweile bei Titelmatches, die man dann eben herausstechen lassen möchte in den wöchentlichen Shows. Das haben wir beim US-Title schon gesehen, beim IC-Title und jetzt eben auch beim Tag-Team-Titel, der Undisputed WWE Tag-Team Championship, natürlich gehalten von Jimmy und Jey Uso. Gab es auch ein Interview in Brawling Brutes und es gab ein Video zu den Usos. Und da ist ja was Interessantes herausgestellt worden. Viele Teams, die Jimmy und Jey Uso jetzt schon in der Länge der Regentschaft überholt haben. Heart Foundation haben wir da gesehen. Weiß ich nicht, wer da alles im Clip war. Die Killer Bees vielleicht, New Age Outlaws oder wer auch immer. Und es gibt nur noch wenige Teams, die länger in der WWE-Geschichte Tag Team Gold hielten an einem Stück als Jimmy und Jey Uso. Und wir haben die Zahlen notiert. Bei den Usos stehen wir derzeit bei 434 Tagen circa. Und jetzt gibt es nur zwei Teams, die länger Champions waren. Einmal Demolition, 478 Tage, das ist schon länger her. Und New Day bei 483 Tagen. Und wir steuern darauf hin, dass Jimmy und Jey Uso bald diesen Rekord brechen könnten, Markus.
Ja, ich gehe davon eigentlich auch aus.
Das Ding war ja halt... Also grundsätzlich haben wir eh gedacht, jetzt gegen Brawling Brutes, gut ist mal eine neue Paarung, aber einen Titelwechsel sehen wir da alle jetzt nicht kommen. Und als man dann noch die Sache hier mit diesen Tagen hochgespielt hat in dem Match, war da das irgendwie schon so besiegelt, oder? Also wird ja, ja darauf hinauslaufen, natürlich, dass Jimmy und Jey Uso auf jeden Fall dort in die Nähe kommen. Und eigentlich wäre das ja eine gute Geschichte dann. Das wäre ja dann in so circa 30, 60, irgendwann 50 Tagen. Irgendwann im November, ne? Ja. So circa. Mhm. Dann könnte man natürlich nochmal, und das haben wir schon x-mal gesehen, ich weiß, aber dass dann New Day sagen, wir halten euch auf und ihr werdet unseren Rekord nicht brechen, das wäre doch mal eine Initiative nochmal für ein großes Tag-Team-Match mit den beiden.
Hast du sehr schön gebuckt, ja, das kannst du sofort hinfaxen.
Mach ich.
Finde ich gut, ja. Dann müsste man allerdings New Day wieder ein bisschen auffrischen. Und zwar jetzt nicht inhaltlich, also nicht die neuen Mitglieder, aber die bestehenden beiden Mitglieder müssten da jetzt langsam wieder anfangen, überzeugend zu gewinnen.
Haben doch hier gegen gewonnen.
Dann sage ich auch überzeugend gewinnen, nicht hier gegen Maximum Male Models mit einem Einroller.
Gab mal diesen Song.
Ja, ja.
Crash Test Dummies.
Ja.
Naja. 90er. Erinnert euch vielleicht.
Ist das dein Tipp? Dein Musiktipp?
Nö. Weiß nicht, muss ich mir nochmal anhören. Kann mir noch nicht genau sagen, ob ich das hier als Musiktipp rausgeben kann. Oh, es war ein flottes Tag-Team-Match hier mit Jimmy und Jey gegen Butch und Rich, nicht wahr? Rich mit der,
war super,
mit der Rasierklinge. Also bestes Gimmick.
Ja, Quatsch. Aber ja, ansonsten wusste man eben nicht nur aufgrund des Videos, aber wer gezweifelt hatte, wurde mit dem Video dann noch einmal darauf hingewiesen. Also man wusste schon, wie es ausgeht, aber ansonsten war das schon ein richtig, richtig gutes Tag-Team-Match, finde ich. Das auch sehr, sehr flott war, wie du schon gesagt hast, aber auch so von der Ausführung her wirklich, ich sage jetzt mal, das hatte schon Pay-Per-View-Qualität. Das war ein Top-Tag-Team-Match, wo natürlich die Brawling Brutes auch wirklich gut ausgeschaut haben. Das waren schon zwei Teams auf Augenhöhe und am Ende hat es ja dann auch wieder einmal, sage ich mal, wie so oft in dieser Smackdown-Ausgabe eine Ablenkung bedurft, um die Entscheidung herzubringen.
Es gab Chaos und es gab Ablenkung. Draußen gab es nämlich einen Auftritt von Imperium in diesem Falle.
Ja, draußen ging zur Sache. Man muss ja sagen, die Brawling Brutes hatten den Sheamus dabei und die Tag Team Champions hatten natürlich die Bloodline dabei, jetzt ohne Roman, aber es war der Sami Zayn war dabei und auch der gute Solo Sikoa. Und es war, glaube ich, der Sami und der Sheamus, die sich dann in die Haare gerieten, beziehungsweise der Sami wollte eingreifen, der Sheamus ist dann auf den Sami losgegangen, dann ist plötzlich die Musik ertönt von Imperium und in dem Fall ist dann Imperium auf den Sheamus losgegangen. Der Sami und sein Kumpel Solo haben sich das quasi angeschaut und das hat dann wiederum für diesen Ablenkungsmoment gesorgt, der dann am Ende zu diesem entscheidenden 1D geführt hat, den die Usos da wieder mal durchgeführt haben. Das ist ja immer dann quasi der Sieg. Und vorher gab es halt noch die üblichen Aktionen. Es wurden auch wieder Finger gebrochen übrigens. Mhm. Zum Glück ist es schnell verheilt. Aber ich glaube, so ist das Finish ja so zusammengefasst worden, dass man sich auch was vorstellen kann, wenn man es nicht gesehen hat. Also es war wieder ein Ablenkungsmanöver. Wie gesagt, das gab es ja in dieser Woche mehrfach. Es gab eben durch die Shotzi die Ablenkung. Bei Maximum Male Models war es auch die Ablenkung mit der Fotokamera. Also hat man da diese Woche verstärkt auf diese Taktik gesetzt im Booking.
Ich glaube, letzte Woche auch schon. Das ist das Spielchen hier, die Triple-H-Ära. Viel Ablenkung. Aber ja, zumindest mal, haben vorhin schon mal gesagt und generell, aber die Titelmatches bekommen viel Zeit und haben auch immer schon eine besondere Wirkung jetzt. Und die Titel werden dadurch wieder gestärkt, wenn man natürlich dann immer auch ständig diese Ablenkungsfinishes bringt. Na gut, was will man machen?
Wobei man vielleicht noch erwähnen kann, also dieses Finish mit der Ablenkung im Main Event, das war ja auch wieder ein Fingerzeig auf ein weiteres Titelmatch, das uns ja bald erwartet, in zwei Wochen dann. Da gibt es ja dann die IC Championship. Da wird nämlich der Gunther den Titel gegen den Sheamus aufs Spiel setzen. Deswegen hat man das quasi hier verbunden.
Ganz
genau.
Wer sich
jetzt gefragt hat, warum denn hier Imperium im Titelmatch eingreifen. Zum Gunsten von den Champions auch noch.
Am 7. Oktober gibt es nämlich die Season Premiere. Da startet die neue SmackDown-Staffel. Und da hat man bereits hier vor dieser SmackDown-Show auch über Social Media angekündigt, Gunther oder Gunther gegen Sheamus. Das Rückmatch aus Cardiff, was ja durchaus auch von uns gut bewertet wurde. Und Die werden sicherlich da nochmal dran anknüpfen wollen in 2 Wochen am 7. Oktober. Und nächste Woche bei SmackDown gibt es auch noch eine SmackDown-Ausgabe, man glaubt es kaum, am 30.09. mit Solo Sikoa und Sammy gegen Ricochet und Madcap, haben wir erwähnt, wie das zustande kam. Ebenso Hitro und Los Lotharios, die da sich bei der Party an den Kragen wollten. Und Shotzi gibt's gegen Bayley, auch als Resultat aus dem, was wir hier hatten.
Ja. Ja. Ja, ich finde, das war wieder eine gute SmackDown-Ausgabe, wo man konsequent auch die Geschichte einfach weitererzählt hat. Ich weiß, das sagen wir jetzt auch schon jede Woche, aber natürlich gibt's hier und da mal Kritikpunkte, vielleicht ein bisschen weniger Ablenkung, ein bisschen kreativer im Finish, aber prinzipiell ist es schon so, finde ich, dass hier einfach die Geschichten ganz konsequent weitererzählt werden. Und ich bleibe natürlich auch dabei, die Sami Zayn-Geschichte, die gefällt mir nach wie vor richtig, richtig gut.
Das war gut zu konsumieren hier, dieses SmackDown. Gar keine Frage. Markus hat ja auch schon Rampage für uns geschaut. Ich bin da leider noch nicht so ganz mit durch, aber habe auch gehört, auch das war eine gute Fernsehshow.
Ja, kann ich schon mal vorab quasi anteasern. Da gibt es natürlich auch endlich wieder Rampage mit uns beiden in den nächsten Tagen. Aber ja, auch diese Rampage-Ausgabe hat mir sehr gut gefallen. Aber ins Detail gehe ich jetzt natürlich nicht, weil da ist der Sendungstitel nicht passend.
Nein, das würde zu viel Verwirrung hervorrufen hier bei unseren Hörenden. Stattdessen kann der Markus Holzer den Samstagabend jetzt auch nutzen, sich mal schön hinzulegen, ne?
Jetzt schon?
Weiß ich nicht. Ja, nicht ins Bett, vielleicht von Fernseher. Noch 2, 3 Pullover anziehen, eine Decke drüber, Markus Holzer. Vielleicht so eine kleine Heizdecke, wobei die muss auch mit Strom betrieben werden, ne? Ist auch ein Problem.
Ja eben, das ist nicht gut.
Vielleicht besser als direkt die ganze Heizung einzuschalten. Diesen Sommer,
ja, man kann.
Ich hab's dir gesagt. Es gibt sicherlich Hörende, die dir was stricken wollen. Ich glaube, einer hat sich gemeldet, wollte dir Socken stricken, aber hast du nein, hast nicht nein gesagt, aber hast auch nicht direkt ja gesagt. Und jetzt stehst du da. Wir hätten dir einen Ganzkörperanzug gemeinsam, alle Hörenden gemeinsam, wir hätten dir so einen Ganzkörperanzug gestrickt, gehäkelt. Wo nur noch der Kopf rausguckt, dass du noch podcasten kannst.
Wie bei Gold Dust oder was?
Weiß ich nicht.
Nein, ich werde schon nicht erfrieren, keine Sorge.
Nein.
Nein, lieber Winter als Sommer, wie das alle intelligenten Menschen ja sehen.
Das ist doch der größte Blödsinn, den ich jemals gehört habe.
Ist doch so.
Dieser graue Tag hier. Da fallen mir auch keine lustigen Sprüche jetzt mehr ein. Tut mir leid.
Jetzt ist schon ganz dunkel draußen. Wunderbar.
Nee, bei uns nicht.
Ja, hier schon.
Tja.
Wien. Ja, in Köln wird es ja etwas später dunkel offensichtlich.
Ja, deshalb ist es ja auch viel geiler.
Das stimmt auch so. Ja. Also ein Blödsinn.
Was denn? Je länger hell, desto besser. Also ist Köln besser als Wien.
Du hast doch kürzlich über Köln geschimpft, dass es ja alles den Bach runtergeht.
Ja, aber immerhin ist es ja länger hell.
Na toll, dann siehst du die schieren Menschen länger. Toll, brauche ich auch nicht.
Naja, die schieren Menschen. So, ich überlege gerade, ob ich noch einen Witz habe, den ich erzählen könnte. Mir fällt nichts ein, Markus Holze, dann können wir auch einfach aufhören. Schade. Jetzt auch so ein, wenn jetzt auch so ein flotter Spruch käme, der die Leute jetzt nochmal so richtig mitnehmen würde. Aber kann man nicht immer bieten.
Nein, ich habe auch nicht. Wir haben halt auch schon sehr viel gepodcastet diese Woche. Kommt dir noch was?
Geht.
Also es ist ja wirklich.
Ich könnte schon noch.
Hier zu zweit jede Wrestling-Show schauen, jede Wrestling-Show reviewen, ist eine Wahnsinnsaufgabe eigentlich. Es gibt sonst niemand auf der Welt, der das bewerkstelligt. Nein, niemand.
Mhm.
Außer ein Melzer, der guckt ja den ganzen Tag nur Wrestling.
Oh mein Gott, Dave. So, und das soll es hier aber wieder gewesen sein von uns. Wir können auch ein bisschen hier draufbleiben und überlegen, ob uns noch was einfällt, was Witziges. Naja,
gestern war ja auch Wrestling in Wien, war ich aber auch nicht dort. Nee? Kann ich auch nichts erzählen.
Schade.
Das ist wirklich eine Katastrophe.
Ich wollte Markus hinschicken zum Wrestling in Wien, aber er wollte nicht. Wollte nicht so lange stehen. Naja. Andere wohl auch nicht, Markus.
Ja, wenn schon Stehplatz, dann Guns N' Roses. Da hatte ich natürlich einen Stehplatz im Stadion vor jetzt auch schon einigen Wochen.
Mhm.
Aber hier beim Catchen, ganze Zeit nur stehen, da bin ich zu alt dafür.
Beim Guns N' Roses erscheint ja jetzt hier so eine neue Box, Markus Holzer. Und da gibt es ja jetzt auch schon einen Titel, der im Streaming veröffentlicht wurde. You Could Be Mine, eine Live-Aufnahme vom 16. Mai 91 aus New York. Und ich muss dir mal ganz kurz nachfragen hier. Was hat denn der Axl Rose da für eine schrullige Stimme in der Aufnahme? Warum veröffentlicht man denn sowas?
Ja, 91, 92 war Axl Rose natürlich stimmlich prinzipiell schon sehr stark. Gleichzeitig stimme ich dir aber zu, von You Could Be Mine ist das sicherlich nicht eine der besseren Aufnahmen. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade die erste Single vom neuen Boxset ist.
Habe ich mir also nicht eingebildet hier, ne?
Nein, ich frage mich generell, also dieses Boxset, ja, das in der teuersten Variante 300 Euro kostet.
600 Mark.
Ich werde es natürlich zulegen, wenn es dann mal ein bisschen billiger wird. Vielleicht nicht die Top-Variante, eine billigere. Ist natürlich auch wieder heillos hier, overpriced. Und ich glaube, wir haben ja auch schon über die Appetite for Destruction, das Boxset, vor einigen Jahren gesprochen. Das war ja auch schon nur so mittelmäßig vom Inhalt her und ganz, ganz teuer. Und das macht man es halt mit Use Your Illusion 1 und 2, wo man halt das Doppelalbum quasi, was auf zwei CDs veröffentlicht wurde damals, wer es nicht weiß, 91, das wird hier quasi remastered neu veröffentlicht und dann gibt es zwei Live-Konzerte dazu. Ist jetzt auch nicht so der pralle Inhalt. Ich hätte mir da als Musikfan dann schon irgendwie so rare Aufnahmen, Demo-Versionen, solche Dinge gewünscht. Gibt's aber alle nicht.
Die zocken dich ab, Markus Holzer.
Ja.
Lass
ja,
das nicht klar. mit dir machen.
Ja. Ja gut, aber schau mal. Wer 2022 noch immer Guns N' Roses Fan ist, ja?
Ja.
Mit all dem, was die letzten Jahrzehnte so passiert ist und nicht veröffentlicht wurde und so weiter. Ich meine, der bleibt's dann auch.
Ja, aber du kannst es auch einfach streamen, Markus Holzer. Auch Appetite ja, for Destruction, die Super Deluxe Edition, steht auch im Spotify drin. Kostet nix.
Das ist richtig. Aber ich habe ja meinen kleinen Musikplayer on the go, wo ich die ganzen Musikstücke, die ich auch wirklich unterwegs immer hören möchte, drauf habe. Mhm. Und ich werde mir das schon zulegen.
Ja, kann man auch unterwegs aber mittlerweile streamen.
Aber nicht zum Vollpreis. Ja, richtig.
Ja.
Möchte ich aber nicht. Ich gehe auch mit dem Handy, höre ich ja nicht gerne Musik, weil dann ist das Handy ganz schnell leer. Mhm. Du verbrauchst dann dein ganzes Datenvolumen.
Mhm.
Das ist, nein.
Kann man vorher auf dem Gerät speichern.
Ja, dann müsste ich mir aber vorher genau entscheiden, welche Musik ich die nächsten paar Stunden hören will. Und so kann ich das ganz spontan wählen.
Naja, ich habe alles probiert.
Wenn es so ist wie bei dir, wenn du immer die gleichen drei Indie-Alben und vielleicht noch ein Genesis-Album hören willst, dann ist es ja nicht so schwer, die Auswahl zu treffen. Ich kann mich erinnern, du hast ja damals auch im Radio eine CD gehört, ein Album gehört, besser gesagt, wo jedes Lied gleich geklungen ist, da bin ich sogar eingeschlafen. Dann ist klar, dass die Auswahl sehr einfach ist.
Dann habe ich dich fotografiert.
Mit so einem breit gefächerten Musikgeschmack, weil ich kann mir ganz spontan mich dann entscheiden, was ich dann hören möchte.
Was ist denn hier für ein Quatsch?
Ist doch so.
Stream on, das war die beste Erfindung, bis die Regulierungsbehörden gesagt haben, das gibt's jetzt nicht mehr. Da konnte man nämlich in die Unendlichkeit streamen bei der Telekom. Und da bin ich jetzt weg, hab mich gekündigt, liebe Leute, bei der Deutschen Telekom. So.
Aber die haben dir doch noch Disney Plus geschenkt.
Ja, ich bin noch bis Ende Oktober. Ich habe mir ja Only Murder in the Building angesehen und mehr habe ich da jetzt auch nicht gefunden, was ich mir da angucken will. Dann kann man es auch wieder abdrehen.
Eine Star Wars Serie, sagt dir nicht zu?
Nee, ich möchte nichts mehr damit Star Wars sehen.
Guck dir der Dropout an. Eine wirklich, wirklich gute Serie.
Nee, mache ich nicht.
Warum nicht?
Möchte ich nicht. Finde ich thematisch nicht ansprechend.
Ja, du bist thematisch auch nicht ansprechend.
Was willst du denn?
Und optisch auch nicht.
Wo geht's denn in Dropout?
Hab ich dir doch schon gesagt, um diese Frau, die ein Unternehmen gegründet hat, aus dem Medizinbereich, die aber da sehr viel getrickst hat und das eigentlich ein ganz großer Betrug war. Großartige Serie, großartige Thematik.
Ach ja.
Du musst halt mal ein bisschen mitdenken. Hier nicht nur deine, weiß ich nicht, 00 Schneider Quatsch. Ja.
Du guckst dir immer diese Star Wars Serien an und willst mir jetzt irgendwas Intellektuelles beibringen oder was?
Richtig.
Ja, aber das funktioniert ja nicht. Weil du hast ja schon erwiesen, dass du dir nur Quatsch anguckst.
Ich erst kürzlich hat mir ein Hörer wieder gedankt für diesen Serientipp.
Welcher Hörer denn? Den hast du dir eingebildet?
Das muss ich jetzt nachschauen.
Mhm.
Nein, ich muss jetzt nachschauen, weil ich möchte auch keine falschen Namen dann nennen. Wo war denn das? Da, so lange bleiben wir jetzt noch dran. Ich muss hier runterscrollen.
Mhm.
Wo war denn das? Ich habe schon so viele Podcasts gemacht. Ah, hier, der Tobi war's. Danke, Markus, für den Serientipp.
Welchen?
Mega, die Serie.
Welchen?
Ja, The Dropout nehme ich an.
Glaube ich nicht.
Vielleicht meint auch Cobra Kai, aber ich glaube, er meint The Dropout. Aber Tobi, bitte nochmal hier verifizieren vielleicht, damit ich dem Fest dann auch nochmal näher bringen kann.
Nö, brauchst dich gar nicht zu melden. Will ich gar nicht hören.
Ja, könntest du ja mal eine Serie erwischen, wo du ein bisschen mitdenken musst. Das möchte ich dir nicht antun.
alles erdenklich Gute.
This has been a presentation of Power Wrestling.